Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, die Zeit verfliegt wieder mal wie im Flug. Das neue Jahr ist schon fast 3 Wochen alt. Oder anders gesagt, schon ein bisschen mehr als ein 20. vom Jahr 2026 ist schon Geschichte. Irgendwie verrückt, oder? Erst gerade hat das Jahr angefangen, haben wir Silvester zusammen gefeiert und trotzdem ist schon mega vieles passiert in diesem Jahr. Es gibt wahrscheinlich vielleicht die einen oder anderen, die sich bereits denken, also ich könnte schon wieder eine Woche Ferien brauchen. So viele Termine, Aufgaben, Sachen, die zu erledigen sind. Einfach mal eine Woche nichts tun, sich entspannen, zur Ruhe kommen. Das würde doch gut tun. Falls du nicht zu denen gehörst, die das im Jahr 2026 schon gedacht hat, dann bin ich mir fast sicher, dass du das im Jahr 2025 irgendwann mal gedacht hast. Ich zumindest habe den Gedanken im vergangenen Jahr mehrmals gehört oder auch selber gedacht. Und gleichzeitig habe ich mir schon überlegt, gehört doch gestresst sein irgendwie in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit auch ein zum guten Ton. Es gibt einem das Gefühl, dass man gebraucht wird. Man muss heutzutage fast einen gestressten Eindruck vermitteln, damit man als wichtig gilt. Weil es ist ja schon so, wenn man irgendeine Terminumfrage macht und jemand sieht, boah, ich bin die nächste Woche komplett ausgebucht, dann hat man sofort das Gefühl, die Person ist wichtig, ist gefragt und fast ein bisschen unwichtig erscheint der nebenan, der sagt, ja, mir würde es jeden Abend gehen. Also wir sehen, wir haben so ein bisschen ein Ambivalenzverhältnis zu diesem Thema. Und die Bibel, das finde ich so cool an der Bibel, sie tut oft einen Gegenpol zu unserer hektischen und termingefüllten Zeit setzen. Sie lässt uns ein, still zu werden, vor Gott zu kommen, bei ihm aufzutanken. Und das wünschen wir, dass wir das heute Morgen auch machen dürfen. Letzte Woche haben wir uns ein bisschen mit dem Thema Hoffnung als ein Anker für unsere Seele auseinandergesetzt. Das Jahreslos oder der Bibelvers, den wir für uns als Helsermer Liestel gezogen haben. Und als ich in den Vorbereitungen war für die Predigt von letzter Woche, bin ich über den Psalm 62 gestolpert und ich habe gedacht, eigentlich könnte ich heute Morgen den Psalm mit euch ein bisschen anschauen. Und als erstes möchte ich mit euch den Text gerade mal lesen und uns den ein bisschen verinnerlichen. Und ich denke, damit ihr heute auch noch ein bisschen andere Stimmen hört als nur immer meine, machen wir es heute so, dass wir ich tue den Bibeltext hier vorne einblenden und dann darf jemand einen Bibelvers lesen. Dann lassen wir das ein paar Sekunden auf uns wirken und dann darf jemand den nächsten Bibelvers lesen. Und dann tun wir den Psalm mal so ein bisschen auf uns wirken. Meine Seele sei stille zu Gott. Ich weiß nicht, was Stille mit dir macht, ob du Stille als etwas Positives erlebst oder als etwas Negatives. Clara hat vorher von ihrem Alltag erzählt mit dem Lärm. Und ich habe herausgefunden, dass ca. jedem 5. Mensch in Europa ist es im Alltag zu laut oder er empfindet den Alltagslärmpegel als belastend. Der Michael Jäcker, das ist ein Lärmexperte, er hat gesagt, wir stellen fest, dass die Menschen sich heute bei gleichem Lautstärkepegel stärker belästigt fühlen als noch vor 10 Jahren. Und er sieht, dass ein Grund wahrscheinlich ist, dass wir ein allgemein gestiegenes Stressniveau haben, wo wir ausgesetzt sind. Also Stress macht uns anfälliger für das Lautstärkeempfinden, für Geräusche. Zeitgleich lässt sich aber auch beobachten, wenn es dann mal einen Moment von der Ruhe gibt, dann sagen fast die gleichen Menschen innerhalb von kürzester Zeit, dass sie die Ruhe fertig macht. Wir haben also ein kleines ambivalentes Verhältnis zum Thema Ruhe. Und ich spüre das selber in meinem Alltag ja auch. Es gibt Momente, wo ich mich nach Ruhe sehne, nach Stille sehne. Und wenn dann so ein Moment eintrifft, wo ich die Ruhe, wo ich die Stille habe, dann gibt es nur ein paar Sekunden und ich nehme mein Handy für, um die Stille irgendwie nicht auszuhalten oder mich abzulenken. Und ich denke, es gibt wahrscheinlich dem einen oder anderen hier genau gleich. Und wahrscheinlich hat der David das Dilemma auch schon gehabt, er, der den Psalm geschrieben hat. Er hat sich nämlich selber auffordern, sei ruhig und still und wart auf Gott. Und er sagt, sei still, meine Seele. Zähl, das ist im Alten Testament nicht etwas, wo der Mensch einfach hat. Wir verstehen das heutzutage oft so, dass das Zähl ist irgendwie so ein bisschen der Wesenskern von einem Mensch. Aber das ist das Bild aus der griechischen Philosophie und nicht das Bild von Seel, das die Bibel hat. In der Bibel meint das Wort Seel nämlich, wenn man das Wort wörtlich übersetzen würde, wäre es eher Kehle. Also das Organ vom Mensch, das eigentlich für das Leben unerlässlich ist. Weil wir nehmen Nahrung auf über unsere Kehle, wir trinken über unsere Kehle, wir atmen durch unsere Kehle. Also Seele im biblischen Sinn meint eigentlich nicht etwas, was der Mensch hat, sondern es ist eine ganz besondere Art und Weise, den Mensch zu betrachten. Weil der Mensch ist ständig darauf angewiesen, dass er über seine Kehle versorgt wird, weil er sonst an seinem Leben gefährdet wäre. Und darum wird in der Bibel das Wort Seele oft einfach für das menschliche Leben gebraucht. Und wenn der David hier sagt, wart ruhig auf Gott, meine Seele, dann ist eigentlich genau das gemeint, erwart, dass Gott dich mit dem versorgt, was du zum Leben brauchst. Dass er dir das gibt, was für dein Leben entscheidend wichtig ist. Am Luthers Übersetzung, sei nur stille zu Gott, ist eigentlich eine gute Übersetzung von dieser Aussage. Und er meint eigentlich, lass Gott ruhig machen. Er versorgt dein Leben. Und das ist die Aufforderung, die David an sich selber gegeben hat, aber es ist, glaube ich, auch eine Aufforderung an uns. Und der David hat Gründe aufgezählt, warum das seine Seele soll ruhig sein und sich auf Gott darf verlassen. Der erste Grund ist die Tatsache, weil er meine Hoffnung ist. Hoffnung ist für uns Menschen etwas enorm Wichtiges. Das haben wir letzte Woche in dieser Predigt gesehen. Und darum werde ich heute nicht vertieft auf das Thema eingehen, sondern das haben wir letzte Woche schon ein bisschen behandelt. Aber mir ist ein Zitat von einem Schweizer Dichter, von Heinrich Leuthold, über den Weg gelaufen, der über die Hoffnung Folgendes sagt. Zwischen dem Elend und dem Glücke gähnt eine tiefe Kluft. Die Hoffnung schlägt darüber die Brücke, aber sie hängt in der Luft. Das ist das Verständnis, das er von Hoffnung hat. Aber mir, mit der biblischen Hoffnung, ist es ganz anders. Die biblische Hoffnung ist nicht wie eine Brücke, die in der Luft hängt, sondern Gott selber gibt uns durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, die Hoffnung. Und eben nicht eine unsichere Hoffnung, wie so eine Brücke in der Luft, sondern eine Hoffnung, die in der Ewigkeit verankert ist. Wo in Gott selber verankert ist. Und ich meine damit nicht eine Hoffnung von, es wird schon alles gut, sondern die tiefe Gewissheit, dass Gott mich liebt, dass Gott mich hebt und dass der Gott, der über allem Not, über allem Elend von dieser Welt steht, dass der mich nie wird loslassen wird, egal was kommt. Das ist die Hoffnung, die wir festhalten dürfen. Als nächsten Grund nennt David Gott sein Fels. Und das Wort Fels wird häufig in den Psalmen als ein Bild gebraucht, dass Gott zuverlässig ist. Es meint die feste, massive Grundlage, wo wir uns darauf stellen können. Und häufig ist Fels auch ein Bild von einem Zufluchtsort, der auf einem hohen Berg gelegen ist. Der David hat selber immer wieder erlebt, dass er sich felsenfest auf den Gott hat verlassen konnte. Wie so einen massiven Felsblock, der ihm Hoffnung geschenkt hat. Es ist ein starkes Bild für Sicherheit, aber auch für die Ruhe. Und der David sagt: Gott, du bist mein starker Fels, auf dem kann ich getrost stehen. Er nennt ihn aber auch den Fels nicht nur als Sicherheit, als Fundament, sondern auch als Hilfe und als Schutz. Der Schöpfer vom Himmel und von der Erde, über dem niemand steht und dem niemand etwas kann, gegen den niemand etwas kann ausrichten kann, der Gott bietet dem David Schutz. Das ist sein Fels, das ist seine Stärke, die ihm Halt gibt, aber auch Schutz gibt. Und das Bild vom Schutz, das, wenn wir das richtig verstehen, wie kann ein Fels Schutz bieten, dann müssen wir auch dort uns in die Zeit von damals zurückversetzen. Der David war auf der Flucht und zu dieser Zeit hat es eigentlich die einzige Waffe, die man auf Entfernung einsetzen konnte, ist Pfeil und Bogen. Da kann man sich vielleicht überlegen, ja, über welche Distanz hat man so mit dem Pfeil und Bogen können kämpfen. Ist sicher auch ein bisschen auf einen Kämpfer selber drauf ankommen, auf einen Bogenschütz. Aber wenn wir dann überlegen, wenn sich jemand auf einem hohen Fels gestellt hat, dann war das ein Schutz für ihn, weil er dort eigentlich fast nicht einnehmbar war. Wenn es dann noch irgendwie eine Festung hatte oder einen anderen Felsblock, wo man sich hinten dran noch verstecken konnte, dann war man dort oben eigentlich praktisch sicher. Es hat eigentlich nichts und niemand gegeben, der auf diesem hohen Fels oder in dieser Festungsanlage ihm dann noch gefährlich werden konnte. Ich war selber mal in Israel und habe dort auch so einen Ort gesehen, wo sich die Könige jeweils die israelitischen Könige zurückgezogen, wenn sie Krieg hatten. Und das ist wirklich so die Wüste. Und dann ist wie eine Felswand und dort oben haben die ihre Festungsanlage gebaut und sind durch das fast uneinnehmbar gewesen. Und ich glaube, das ist ein Bild, das uns heutzutage in Zeiten, wo man Raketen mega weit schiessen kann, wo man aus der Ferne kämpfen, ist es vielleicht ein Bild, das uns nicht mehr so vertraut ist. Warum soll Fels einen Schutz bieten? Aber der David sieht, dass er Gott als den Fels, als den Schutz hat können erleben, wo er sich hat können bergen und auf diesen Schutz hat er können vertrauen. Und der vierte Grund, der dritte Grund, warum das seine Seele soll still sein vor Gott, ist, weil Gott seine Zuflucht ist. Das Wort, das hier verwendet wird, wenn wir das eins zu eins aus dem Hebräischen übersetzen, dann ist das eigentlich auch das Wort, das man braucht für eine Felsenkluft. Also so wie ein Spalt, eine Höhle in einem Fels, wo man sich drin kann verstecken kann, wenn die Feinde kommen. Und auch das ist ein Bild oder ist eine Tatsache, die David mehrfach erlebt hat auf seiner Flucht. Wo er vor dem Saul in der Wüste En-Gedi auf der Flucht war und er sich in so einer Höhle verstecken durfte. Er selber hat erlebt, wie so eine Felsenkluft ihm Zuflucht bietet. Der David hat selber erlebt, dass trotzdem, dass Gott seine Hoffnung war, sein Fels und seine Zuflucht, das hat nicht bedeutet, dass alle Probleme aus der Welt wären geschafft gewesen. Aber das ist das, was mich am David so fasziniert. Er hat kapiert, dass selbst in Situationen, die schwer für ihn sind, wo Gott vielleicht unverständlich handelt, wo er sein Eingreifen nicht sieht, dass er in solchen Situationen eigentlich zwei Möglichkeiten hat. Und ich glaube, diese zwei Möglichkeiten haben wir auch. Wir können auf der einen Seite Gott anklagen und nach dem Warum fragen. Warum greifst du nicht ein? Warum tust du nicht? Aber ich glaube, es gibt Momente, wo wir vielleicht manchmal wirklich auch mit Gott verringern nach dem Warum. Aber das Warum hat immer auch eine gewisse Gefahr, dass wir uns von Gott distanzieren. Dass wir nur noch das sehen, was wir nicht verstehen. Und alles drumherum vergessen. Die andere Möglichkeit ist, dass wir trotz unserem Unverständnis, trotz dem Problem, Gottes Nähe suchen. Seinen Schutz suchen und seine Liebe suchen. Und in dem Sinne dürfen wir Gott auch sagen, dass wir sein Handeln nicht verstehen. Aber dass wir ihm trotzdem vertrauen. Dass wir trotzdem seiner Liebe glauben, wo ja schlussendlich am Kreuz unter Beweis gestellt worden ist. Und das ist etwas, was mich David fasziniert. Dass er trotz seiner Schwierigkeiten, trotz diesen x-mal, wo er flüchten musste, wo er irgendwo angefeindet war, er hat sein Herz immer wieder Gott zugewendet. Und ich glaube, darum hat er sich selber immer wieder auffordern und sagen, sei stille zu Gott. Vertrau auf Gott, auch in dieser Lage. Er fängt ja den Psalm auch an mit dieser Aussage, meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Und das ist die theologische, die theoretische, grundlegende Wahrheit, die David einfach mal so in den Raum stellt. Und dann sehen wir aber selber im Psalm, dass er dann sein Problem kommt. Dann fragt er, wie lange wird er mich noch anfeinden? Ich als Mann, der eigentlich so ein bisschen wie eine Mauer, die anfängt zu zerbröckeln. Also er ist in einem Zerriss drin gewesen und hat gemerkt, hey, ich kann dem Wind, der mir da entgegenkommt, eigentlich nicht mehr standhalten. Und plötzlich ist vielleicht das Problem gross geworden. Und dann kommt aber wieder der Vers, wo der David seine Seele daran erinnert, still zu werden von Gott. Wo er merkt, ich will mich an dieser Wahrheit festhalten. Auch wenn vielleicht meine Probleme, meine Herausforderungen mir jetzt irgendetwas anderes sagen. Und so wird innerhalb vom Psalm, am Anfang ist die Aussage, meine Seele ist still zu Gott. Und in der Mitte vom Psalm ändert sich die Worte zu einer Aufforderung, wo er nämlich sagt, sei nur stille zu Gott. Er beschließt sich, ich will auf Gott vertrauen. Ich will mich auf ihn ausrichten und ich will alles von ihm erwarten. Weil er ist ja mein Fels, meine Rettung, mein Zufluchtsort. Und ich glaube, in unserem Leben gibt es auch so Situationen, wo wir uns bewusst müssen entscheiden, dass wir das, was wir eigentlich theoretisch, theologisch in unserem Kopf wissen, dass wir das auch mit unserem Herz möchten glauben. Und dann müssen wir uns selber manchmal daran erinnern, sei nur stille zu Gott, meine Seele. Und als letzter Punkt nennt der David den Gott auch als seine Ehre. Vielleicht hast du das noch nie gehört. Gott ist meine Ehre. Es klingt in unseren Ohren weniger vertraut wie Gott ist mein Fels, Gott ist meine Hoffnung, meine Zuflucht. Aber ich glaube, in dieser Aussage steckt auch eine tiefe Wahrheit. Weil es ist ja genau David seine Ehre gewesen, wo die Feinde eigentlich hier ankämpfen wollten. Sie wollten David klein machen. Sie wollten ihn demütigen. Sie wollten, dass der David versagt. Aber es hat ihnen nicht gelingen, weil David seine Ehre an einem völlig sicheren Ort war. Nämlich in Gott selber. Gott hat David erwählt. Er hat ihn zum König gemacht. Und er hat auch sein Königsein erhalten. Der David hat tief im Herz gewusst, Menschen können mir nichts antun. Sie können meine Ehre nicht ankratzen, weil meine Ehre in Gott selber liegt. Und dort ist sie absolut sicher. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen in unserem Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, was machen wir nicht alles um unsere Ehre willen? Wie beleidigend können wir manchmal sein, wenn uns jemand übersieht? Wenn jemand mit einer Kritik vielleicht unsere Ehre ankratzt? Aber ich glaube, wenn unsere Ehre in Gott liegt, dann kann es mir eigentlich nichts anmachen oder ausmachen, wenn ich mal übersehen werde. Ja, es tut vielleicht auch dann kurz weh, wenn man nicht gesehen wird. Aber es kratzt meine Ehre nicht an, weil ich weiß, die liegt bei Gott. Ich darf sein Kind sein. Ich darf sein Sohn, seine Tochter sein. Und es ist etwas, das man niemand nehmen kann. Kein Mensch auf dieser Welt. Und das Kreuz, das, was Jesus da hat am Kreuz, das ist die absolute Bestätigung, dass Gott unser Retter ist. Bei ihm dürfen wir für alle Ewigkeit geborgen sein. Er gibt uns Hoffnung für das Leben, aber er gibt uns eben auch Hoffnung, die über unser Leben rausgeht, Hoffnung für die Ewigkeit. Und unsere Ehre liegt darin, dass wir durch Jesus Christus Königskind geworden sind. Kind vom lebendigen Gott, der Himmel und die Erde gemacht hat. Und ich glaube, darum können wir uns selber immer wieder mit diesen Worten vom David auffordern. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor Gott aus, weil er ist unsere Zuversicht. Amen. Wir werden jetzt nochmal eine Zeit vom Lobpreis haben, eine Zeit, wo wir Gott möchten arbeiten. Und ja, ich möchte euch ermutigen, dass ihr die Zeit als eine Zeit zwischen euch und Gott seht. Vielleicht hat irgendein Gedanke in euch etwas bewegt. Vielleicht merkt ihr in euch, boah, in diesem Thema verspüre ich eigentlich so eine innere Unruhe. Vielleicht ist auch so eine Warum-Frage auftaucht. Nutzen wir doch die Zeit, dass wir das vor Gott bringen, dass wir das zu Jesus bringen. Und ja, ihn arbeiten für das, was er tut. Weil ich glaube, wir können, so wie wir das in dem nächsten Lied auch werden singen, wünschen wir, dass wir irgendwann, wenn wir zurück auf unser Leben blicken, dass wir können sagen, wenn ich mein Leben betrachte, dann sehe ich, wie gut du bist. Wie gütig du bist, wie treu dass du bist in meinem Leben.